Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Natalia Plichonitska ist bei uns, Politikwissenschaftlerin und bei der Allianz ukrainischer Organisationen hier in Deutschland aktiv. Der Historiker Mitchell G. Ash ist US-Amerikaner und emeritierter Professor der Universität Wien und Mitglied der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften. Das sind Sie auch. Helmut Ganzer ist Brigadegeneral außer Diensten und ehemaliger militärpolitischer Berater des Bundesministeriums der Verteidigung und in gleicher Funktion auch tätig für deutsche NATO- und UN-Botschafter. Und schließlich Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro derzeit. Frau Plichonitska, Trump, ich habe es jetzt gerade gesagt, von den vielen Neuigkeiten der letzten Tage, hat ja bei Fox News diesen Gedanken geäußert, die Ukraine könnte vielleicht eines Tages russisch sein oder auch nicht. Die Ukraine könnte einen Deal machen oder auch nicht. Ist alles sehr wolkig, was er da sagt. Das eine stimmt, das Gegenteil sozusagen auch. Muss man das trotzdem als Drohung verstehen, was er da sagt gegen die Ukraine? Oder müssen die Ukrainer das als Drohung verstehen?
Zunächst ist es so, dass in der Ukraine Menschen eine große Hoffnung auf Trump gesetzt haben. Das haben die Umfragen von Dezember, Ende Dezember, also Ende letzten Jahres belegt. Dennoch denke ich, es ist wichtig zu schauen, was gerade passiert. Und heute ist ein Tag, an dem sehr viel passiert. Nämlich, wie Sie auch schon in Anmoderation gesagt haben, dass Herr Pete Hegseth gesagt hat, dass NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine wohl ausgeschlossen sei und auch die Absicherung der Friedenstruppen, die europäisch, also von der EU und Nicht-EU-Staaten gestellt werden sollen, nicht durch die USA abgesichert werden. Das heißt, das ist ein klares Signal. Das ist ein Signal für Europa, für Gesamteuropa, für die Europäische Union. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass eventuell das Worst-Case-Szenario eintreten kann.
Das heißt, sie müssen sich ganz besonders auf die Europäer verlassen können, die Ukraine, wenn das tatsächlich Wirklichkeit wird, dass die Sicherheitsgarantien von Europa kommen. Herr Esch, jetzt hat Donald Trump eine Entschädigung gefordert oder zumindest einen Deal von der Ukraine. Seltene Erden im Gesamtwert von 500 Millionen Dollar sollen im Gegenfluss oder im Gegengeschäft zu Waffen kommen. Dabei hat er aber offen gelassen, ob es schon gelieferte Waffen sind oder zukünftige Waffen. Wie ungewöhnlich ist eigentlich ein solcher Deal, also Waffen gegen Rohstoffe? Worauf kommt es dem US-Präsidenten eigentlich in der Ukraine an?
Es kommt im Wesentlichen zunächst einmal darauf an, dass Theater gemacht wird zu seinem Gunsten. Das war schon immer das Hauptprinzip der Handlung von Donald Trump. Jeden Tag ein neues Theaterstück, jeden Tag Clickbait für die Medien, das ist Kern für ihn immer wieder und immer weiter. Das heißt natürlich nicht, dass er keine längerfristigen Gedanken hat. Er hat offenbar schon welche, die im Muster seines alten Lebens als Immobilienhändler weiterhin geprägt werden. Immer was muss ein Quid pro Quo sein. Wir dürfen diesen Herrn nicht als gewöhnlichen Politiker oder als gewöhnlichen Staatsmann verstehen.
Herr Ganzer, jetzt wird ja offensichtlich über einem Friedensplan im Weißen Haus gebrüdet. Jedenfalls raunt man das auch immer so. Der US-Sondergesandte von Donald Trump für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, ist in Europa ebenfalls unterwegs. Alles trifft sich, der Vizepräsident der USA, der Außenminister und Kellogg mit vielen anderen am Freitag und Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es ist klar, ob dieser Friedensplan da veröffentlicht wird, aber was erwarten Sie sich denn von dieser Sicherheitskonferenz? Können das jetzt auch im Umfeld der heutigen Meldungen, können das bedeutende Tage werden?
Von der Sicherheitskonferenz erwarte ich mir eigentlich eher wenig. Es wäre auch nicht gut, wenn die Details der Pläne, die jetzt die Amerikaner haben, dort ausgebreitet würden. Denn solche Verhandlungen sind sehr sensibel, sehr sensitiv und sollten auf der Hinterbühne und nicht auf der Vorderbühne ausgetragen werden. Sonst klappt das von Anfang an nicht. Wir sehen natürlich einiges, was Sie ja auch schon eben und auf Frau Brezhonitska gesagt hat, was auf die Europäer zukommen soll. Das ist ein sehr kritischer Punkt, denn wenn die Europäer agieren sollen hinterher, dann müssen sie auch in die Verhandlungen einbezogen werden. Deshalb denke ich, dass die Europäer, vor allem die großen Unterstützer, nämlich Deutschland und die Großbritannien, sich da einbringen müssen. Es kann ja nicht sein, dass in der Implementierung irgendeiner Lösung die Europäer da agieren müssen, aber gleichzeitig nicht in den Verhandlungen drin sind. Ich will auch jetzt schon sagen, dass diese Idee, die auch eben genannt worden ist, europäische Friedenstruppen, kampfstarke Friedenstruppen, 100, 150.000, in der Ukraine zur Absicherung irgendeiner Friedenslösung eingesetzt werden sollen, das halte ich für einen kolossalen Irrweg. Das wird nicht laufen.
Jetzt heißt es ja immer, Herr Lau, wer zahlt, schafft an. Die Europäer bezahlen das in Zukunft alles. Die Unterstützung für die Ukraine, die militärische, die finanzielle, die wirtschaftliche. Sie sollen die Sicherheitsgarantien stellen, möglicherweise auch dafür sorgen, dass es eben keinen Rückfall gibt, dass Putin nicht auf dumme Gedanken kommt. Sie sollen also abschrecken, sind aber an den Verhandlungen zwischen Putin und Trump gar nicht beteiligt. Jetzt mag es zwar sinnvoll sein, dass Trump den Europäern und auch Putin da ein bisschen auf die Beine hilft. Aber ein ungewöhnlicher Vorgang. Trump will das Thema loshaben und den Rest überlässt er uns.
Ja, das ist, glaube ich, ein wirklicher Einschnitt auch in der Geschichte der transatlantischen Beziehungen. Das ist ein kompletter Bruch mit der Art, wie bisher die Dinge gehandhabt worden sind. Was wir hier sehen, ist eine neue Welt, die erinnert an die Ordnung von Yalta, wo die Großmächte über die Köpfe der Staaten hinweg, die in der Mitte lagen, die Ordnung festgelegt haben. Und dann wurde sozusagen verfügt, wo die Grenzen sind, wer für welche Schäden aufzukommen hat und wer sozusagen zu welchem Block gehört. Und ein bisschen so etwas liegt hier wieder in der Luft. Es ist die Rede davon, dass Herr Selenskyj informiert wird. Ja, es ist, soweit ich das sehe, ist er nicht Teil der Verhandlungen. Vielleicht wird er irgendwann dazugeholt. Und das ist genau das, was Putin, glaube ich, von Anfang an erreichen wollte. Das ist ein wesentliches Ziel, auf Augenhöhe mit den USA zu stehen. Also ein triumphaler Tag für Putin.
Hat der US-Präsident überhaupt eine geopolitische Strategie, oder Sie haben ja sogar gesagt, diese Clickbits, die da immer wieder kommen, jeden Tag finden die was anderes ein, am nächsten Tag behauptet er das Gegenteil vom Vortag. Man hat das Gefühl, dass er ja einen Spaß dran hat, die Leute zum Narren zu halten. Aber hat er überhaupt eine Strategie, oder ist das tatsächlich ein System, mit dem er versucht, wirklich vorwärts zu kommen? Also hat er tatsächlich eine?
Ich befürchte, dass ich hier noch zynischer sein muss als in der ersten Bemerkung. Es wird dauernd versucht, so etwas wie einen Trumpismus in die Welt zu setzen. Das ist völlig fehlgeleitet. Der Trumpismus ist Trump. Punkt. Und Trump ist unberechenbar. Punkt. Doktrinen nützen hier nichts. Eine kurze historische Bemerkung. Schon als Nixon nach China gegangen ist, hat Henry Kissinger von einer multilateralen Welt zu sprechen begonnen. Das vergessen wir inzwischen. Aber diese multilateralen Welt haben wir jetzt wieder. Die USA ist nicht mehr die alleinige Supermacht. Vielleicht war sie es auch nie. Vielleicht war das nur Gerede. Das können wir nachher mal besprechen. Aber der Punkt jetzt ist, dass Trump ein Unilateralist ist und kein Multilateralist. Und unilateral heißt in diesem Fall zwar in der Slogan America First, aber in Wirklichkeit geht es um Donald Trump und sonst niemand. Und das ist, er identifiziert sich sozusagen, er benimmt sich in etwa wie der Alleinherrscher, der er in der Familienfirma ja gewesen ist. Und er projiziert diese Haltung offenbar auf die ganze USA und mittlerweile anscheinend auch auf die ganze Welt. Das ist sehr ungewöhnlich, um ein Understatement mal zu wagen.
Frau Brzezinska, jetzt hat Jörg Lau gerade gesagt, das ist ein großer Tag für Wladimir Putin. Donald Trump macht Druck, will ein Ergebnis sehen. Was glauben Sie, wie viel ist er bereit, Zugeständnisse bei Putin zu machen? Also wir haben schon gehört, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auf absehbare Zeit. Das war schon bekannt gewesen. Die Sicherheitsgarantien haben die Europäer zu halten. Es soll zwar weiterhin die NATO geben, aber Pete Hegseth hat ja auch gesagt, wir lassen nicht mehr zu, dass es da Ungleichheiten und Abhängigkeiten von der USA gibt. Die USA zahlen, die anderen legen die Hände in den Schoß. Was befürchten Sie da?
Ich finde diesen Tag auch einen sehr bedeutsamen Tag, einen Einschnitt, der leider sehr negativer ist. Denn wir bekommen Meldungen und wie Sie auch zitiert haben aus den Reden, diese Sätze sind nicht umsonst so formuliert, wie sie jetzt in den Presseerklärungen aufgenommen wurden, dass die USA und Russland sich annähern sollen und der ukrainische Präsident in Kenntnis gesetzt wird. Er wird darüber informiert, das heißt auch gar nicht in die Verhandlungen einbezogen, so wirklich einbezogen. Die NATO-Frage war bis heute für mich noch nicht so eindeutig. Aufgrund der Unberechenbarkeit von Trump hätte es auch sein können, dass der irgendwie die Sanktionen jetzt doch verschärft und ein NATO-Eintritt der Ukraine gar nicht so unrealistisch war, weil das wäre eine Sicherheitsgarantie oder die Sicherheitsgarantie, die uns die Sicherheit in Europa versprechen würde, nicht nur für die Ukraine. Und ich glaube, deswegen ist dieser Tag heute so bedeutsam, weil ich denke, in Europa, in der Europäischen Union wird es jetzt ankommen, hoffentlich, dass es nicht nur um die Ukraine geht, es geht um unsere gesamteuropäische Sicherheit. Wir führen diese Debatten seit 3 Jahren, seit dem vollumfänglichen Angriff auf die Ukraine, sprechen wir darüber, wie der Ukraine geholfen werden kann. Ab heute sind wir in der Lage, dass Europäische Union und Europa insgesamt nicht verteidigungsfähig ist und Trump es offen kommuniziert. Liebe Partnerinnen, das ist jetzt euer Problem. Der wird den Frieden wie auch immer durchziehen und die EU soll, europäische Länder sollen damit fertig werden.
Lassen Sie uns ganz kurz noch bei der Ukraine bleiben. Unter anderem hat Pete Hegseth noch was anderes gesagt, nämlich, dass die gewaltsamen Veränderungen der Grenzen vor 2014, also vor der Annexion der Krim, diese Grenzen wird die Ukraine nicht zurückbekommen. Also weder die Krim, ich ergänze das mal, wahrscheinlich auch nicht Luhansk, Donetsk und Saporischschja. Was bedeutet also eigentlich für die innenpolitische Situation in der Ukraine, von den Amerikanern gesagt zu bekommen, das könnt ihr vergessen?
Der ukrainische Präsident hat auch das schon erklärt, dass bestimmte Kompromisse oder bestimmte Verhandlungen stattfinden werden. Und ihm ist auch, denke ich, sehr bewusst, dass bestimmte Punkte diskutiert werden, die nicht auf Dauer, aber diese Gebiete, die besetzt sind. Und ich glaube, Hegseth sprach heute von den Grenzen von 22, also die Gebiete, die bereits vor 22 okkupiert waren, dass man da Schwierigkeiten haben wird, die sofort zu befreien und damit leben sollte. Innenpolitisch bedeutet das hohe Kommunikationskunst und auch Überzeugungskraft in der Bevölkerung. Und ich kann, so wie ich die Stimmung aus der Ukraine mitbekomme und die Kolleginnen auch mit den Kolleginnen spreche, Menschen sind nicht bereit, das Land und vor allem auch die Menschen aufzugeben. Deswegen wird es sehr schwierig sein für die Ukraine, diese Verhandlungen, diesen Rahmen zu akzeptieren.
Herr Ganzer, war es eigentlich ein schwerer Fehler, dass die Europäer es mit mangelnden Waffenlieferungen, also zu wenig Waffen, zögerlich zu sein, bei bestimmten Waffen die Ukraine entsprechend auszustatten, um sich gegen die Invasion der Russen zu wehren, dass das dazu geführt hat, dass es Putin im letzten Sommer gelungen ist, das Blatt zu wenden? Wird das im Nachhinein als schwerer militärisch-strategischer Fehler zu werten sein?
Nein, ich sehe das nicht. Es ist immer schwierig, in der Vergangenheit zu überlegen, was wäre gewesen, wenn. Sehr spekulativ.
Man hat ja die Europäer auch gewarnt, es sei gefährlich, die Ukraine nicht richtig auszustatten. So meine ich das jetzt,
ja,
auch im Vorhinein.
Ja, aber das Hauptproblem der Ukraine heute sind nicht die Waffen, sondern das sind, ja, sind die personellen Ressourcen. Mhm. Die Ukraine hat ein großes Problem mit dem Personalersatz, mit dem Feldersatz. Es sind 600.000 bis 700.000 junge Männer, wehrpflichtige Männer im westlichen Ausland, haben sich dem Wehrdienst entzogen. Die Rekrutierung läuft nur schwierig. die Zahl der Fahnenflüchtigen ist erhöht, sodass auch die militärische Perspektive der Ukraine ist ja auch jedenfalls für eine Wiederherstellung der territorialen Integrität nicht gut. Ja. Deshalb muss die Ukraine jetzt auch sehr realistisch denken, auch im Blick auf die Verluste, die schon eingetreten sind. Ja. Wir müssen davon ausgehen, nach amerikanischen Quellen, dass die Ukraine über 100.000 gefallene Soldaten hat. Das ist zunächst eine abstrakte Zahl. Aber das sind, wenn man sich das einmal vorstellt, so viele Menschen wie in zwei große Fußballstadien hineinpassen. Und noch mal mehrere hunderttausend Verwundete, Kriegsversehrte, Schwerstbehinderte, Traumatisierte und so weiter.
Das sind also zweimal mehr als die USA in Vietnam in über 10 Jahren verloren.
Da waren es 55.000
oder 60.000. Also zum Vergleich, 600.000 russische Soldaten wahrscheinlich umgekommen sind.
Die haben noch viel mehr, weil sie, die auf der aggressiven Seite sind, die Offensive durchführen. Sodass die Optionen der Ukraine auch jetzt nicht so sind, dass sie nun noch mal lange weiterkämpfen kann. Denn natürlich hat die Ukraine ein Recht auf einen gerechten Frieden, auch gerade völkerrechtlich. Aber der ist offenbar nicht mit militärischen Mitteln jetzt zu erreichen. Und auch Frau Poinitzka, auch in der Ukraine muss man sich die Frage stellen, wie hoch denn die menschlichen Kosten und auch die materiellen Kosten, Infrastruktur und so weiter sein dürfen auf dem Weg zu einem gerechten Frieden?
Man muss sich auch gleichzeitig die Frage stellen, wenn dieser gerechte Frieden nicht erreicht wird, wie hoch die Kosten sein werden. Und die Kosten werden mit bedeutend höher sein, viel höher sein, sowohl für die Ukraine als auch für die Europäische Union, wenn man die Ukraine nicht ausreichend unterstützt.
Nein, das ist
mein erster Punkt. Ihre Frage, Herr Keller, Sie fragten die 3 Jahre, wir haben genug darüber gesprochen, was hätte gemacht sein können. Wir haben oft darüber gesprochen, Waffen reichen nicht aus, Systeme reichen nicht aus, es ist alles viel zu langsam. Und das stimmt auch. Hilfe kam an, sie kam aber später an. In der Ukraine ist der Verteidigungswille nicht gebrochen. Menschen sind nicht bereit, das Land und die Menschen aufzugeben. Und ich denke, wir müssen uns dessen auch bewusst sein. Würde man jetzt auch die Mittel haben, wie zum Beispiel Langstreckenraketen und Taurus-Marschflugkörper. Ich möchte jetzt nicht große Diskussionen darüber beginnen, ob das jetzt ein Wendepunkt wäre oder nicht, aber es ist klar, dass mit diesen Raketen kann man die Knotenpunkte treffen. Man kann die Orte treffen, militärische Stützpunkte, von denen die Angriffe auf die Ukraine stattfinden. Das heißt, aktiv der Ukraine helfen, sich verteidigen zu können. Und mein letzter Punkt ist, in den letzten Tagen, auch mit den Ressourcen, die die Ukraine hat, die ukrainische Armee hat, fanden kleine Geländegewinne statt. Das heißt, in Kursk-Region, sowohl in der Kursk-Region, wo die Ukraine auch sich befindet, als auch in der Donbass-Region konnten auch einige Städte und Dörfer befreit werden. Es ist nicht sehr viel Land, das man wie zum Beispiel bei der Kharkiv-Operation das hatte, aber das ist nicht unbedeutsam, dass auch dort Bewegung ist. Wird die Ukraine jetzt ausreichend unterstützt, hätte die Ukraine jetzt ausreichend Waffen, kann sich das Land wehren. Fehlt das, wenn das Land fällt, also, wenn man dieses Szenario durchspielt und diese ehrliche Debatte, die brauchen wir auch in Deutschland und die brauchen wir in der EU. Was sind die Konsequenzen für uns, wenn die Ukraine nicht standhält?
Darf ich mal ganz kurz, Herr Lau, Blick auf Deutschland. Wir sind ja in so einer Zwischenwelt. Baum und Borke nennt man das auch, kurz vor einer wichtigen Bundestagswahl. Ausgang ungewiss. Vor allem in Bezug auf politische Bündnisse, wie man dann mit dieser neuen Situation umgibt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konzeptionen, je nachdem, wer den Kanzler stellt, wer in der neuen Bundesregierung dann auch mitmischt als Partei. Welche Rolle kann da Deutschland im Moment spielen? Sind wir da eigentlich zur Untätigkeit verdammt im Moment?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wer auch immer Kanzler sein wird, wird in einer wirklich neuen Welt aufwachen, in der wir von den Amerikanern letztlich alleine gelassen werden mit diesem größten existenziellen Sicherheitsproblem Europas. Und um den Begriff Realismus aufzugreifen, der Realismus in unserem Umgang mit Russland hat uns genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Dieser Realismus, der sagt, wir machen Zugeständnisse, wir halten letztlich nicht dagegen. Wir setzen darauf, dass sich das irgendwo totläuft. Und jetzt ist es halt die Ukraine, die den Preis zahlt. Und es wird vielleicht nicht unmittelbar weitergehen, aber das ist ja kein isolierter Feldzug, das, was da in der Ukraine geschieht. Das steht in einem größeren Zusammenhang eines neoimperialen Russlands, das die europäische Ordnung umstürzen will. Und dem sind wir sehr viel näher gekommen. Und da muss jeder Bundeskanzler sich Gedanken darüber machen, was wir ohne die Amerikaner, die kann man abschreiben. Diese Regierung wird uns nicht helfen, die ist fast ein Gegner. Ohne die Amerikaner die Ordnung in Europa aufrechtzuerhalten und zu verteidigen.
Nicht nur Bundeskanzler, wahrscheinlich auch die ihn unterstützenden oder tragenden Fraktionen im Bundestag. Denn dort muss das ja auch letztendlich beschlossen werden. Wir gehen gleich nochmal auf die Frage der europäischen Sicherheit unter den neuen Vorzeichen ein. Aber Herr Esch, noch eine Frage zu dem, was Donald Trump jetzt seit seiner Amtseinführung der Welt so anbietet. Verbale Entgleisungen gegen Mexiko oder Kanada, dann Annexionspläne, Panama-Kanal und Grönland. Die Riviera des Nahen Ostens, zu der er den Gazastreifen machen wollte. Muss man denn befürchten, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt gar keinen Trumpismus, das ist Trump, Punkt. Muss man denn da befürchten, dass die Pläne Trumps hinsichtlich der Ukraine ähnlich abenteuerlich ausfallen wie bei den anderen Beispielen?
Historiker sind bekanntlich rückwärtsgewandte Propheten. Das würde ich auch noch einmal sagen, wenn Sie mich fragen, wie es in einigen Jahren aussieht. Das ist noch schlimmer für Historiker. Wenn ich versuche, das mal in einen längerfristigen Kontext zu stellen, wäre das vielleicht eine Hilfe. Die Situation für Jahrzehnte war ja, dass die USA den nuklearen Schirm über Europa ausgespannt habe, so hieß es ja. Und das erlaubte den Europäern, nicht nur den Deutschen, ihren Sozialstaaten wunderschön auszubauen, im sicheren Bewusstsein, dass sie für ihre Verteidigung nicht so viel ausgeben müssten, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Die amerikanischen Präsidenten vor Trump haben auch immer wieder angemahnt, das würde nicht so lange weitergehen, da müsste man mehr tun, aber es waren nur Mahnungen. Trump macht jetzt ernst, dass man könnte das, wenn man will, in diesen längerfristigen Zusammenhang stellen und sagen, na, seht ihr, Europäer, das habt ihr eigentlich wissen müssen, dass das kommt.
Ist viel Zeit verplempert worden.
Ich würde schon sagen. Aber zumindest wurde nicht ernsthaft darüber diskutiert, was das bedeutet. Jetzt doch schon. Herr Pistorius macht das ganz deutlich, wenn er sagt, ob Deutschland kriegstüchtig sei. Das ist ein sehr unbequemes Wort. Frau Wagenknecht macht ihren ganzen Wahlkampf daraus. Aber das ist nur Deutschland. Es geht um ganz Europa, nicht nur um Deutschland. Macron scheint das zu verstehen, aber viele in der EU wollen das gar nicht hören. Da ist eine Debatte, die nicht geschehen ist, nicht im Ernst geschehen ist, die aber ansteht.
Und ich würde aber, wenn ich darf, noch hinzufügen, dass wir in dieser Debatte, wenn wir über die Ukraine sprachen, es doch wenig zum Ausdruck kam, wie massiv auch Deutschland explizit unter der hybriden Bedrohung steht. Also wir sehen auch mit der starken Zunahme der Desinformationskampagnen, die Doppelgängerkampagne, wie schädlich das ist. Wir sehen das an physischen Eingriffen in das Land, wie Tiergartenmord, was auch schon Jahre her liegt, oder der Fall Lisa, wo mobilisiert wurde auch für 2016 noch. Und wenn wir das jetzt noch in den Blick holen, was eigentlich die Ziele Russlands sind, deswegen meine ich, heute ist ein sehr schwieriger Tag, weil Russland kommt seinen Zielen näher, sowohl in der Ukraine, was auch sehr klar definiert ist, das Land darf nicht existieren, als auch in Europa. Europa ist auch das Ziel Russlands. Er richtet seine hybride Bedrohung auf Gesamteuropa. Und wenn wir das immer noch nicht verstehen, verstehen wir von massiven Problemen.
Ich denke, Sie übertreiben das. Doch ich bin,
Womit übertreibe ich?
Sie übertreiben, aber auch Herr Lau auch ein bisschen eben mit dieser düsteren Bedrohungsanalyse.
Was konkret?
Wenn Sie jetzt zum Beispiel einmal die Geografie gegenüber den baltischen Staaten, gegenüber Polen sehen, dort sind diese westlichen Militärbezirke der Russen sind völlig leergefegt. Ja, die Truppen sind alle in der Ukraine gebunden. Selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, werden die Russen auf lange Zeit erhebliche Kräfte in der Ukraine, in den besetzten Gebieten lassen. Dann werden sie irgendwann nach einer Militärreform werden sie wahrscheinlich wieder in diese westlichen Militärbezirke hineingehen. Also das wird erstmal langsam entstehen. Gleichzeitig wächst die Verteidigungsfähigkeit der NATO auf. Das wird ja nie gesagt, ja, mit dem NATO-Kräftemodell, mit den Operationsplänen. Natürlich müssen die Europäer wesentlich mehr einbringen. Da geht es um die Verteidigungsausgaben, aber auch um die NATO-Verteidigungsplanung. Also das muss man doch alles in Rechnung stellen. Und außerdem denke ich, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Europäer darauf achten müssen, dass dann, wenn es zu einem Abkommen kommt, käme mit einer Kriegsbeendigung in der Ukraine, dass dann die Art und Weise dieser Lösung so aussehen muss, dass die europäische Sicherheit gestärkt und nicht weiter destabilisiert wird.
Wie zum Beispiel?
Es geht also nicht nur um die Ukraine, um die Kriegsbeendigung, sondern darum, dass wir wieder in eine, wenn auch kalte Koexistenz mit den Russen kommen.
Russland könnte ja seine hybride Kriegsführung weiterführen.
Nein, die hybride Kriegsführung
wird ja nicht verhandelt zwischen Trump und Putin.
Ja, aber es müsste, das meine ich ja gerade, dass in einem Abkommen
ein Abkommen mit Russland?
In einem Abkommen zwischen Russland, der Ukraine, aber auch mit den Amerikanern und mit den Europäern. Ich nehme an, ja, da werden ja mehr drin sein, wie nur die beiden Hauptkonfliktparteien. Dass in diesem Abkommen auch geklärt wird, dass zum Beispiel die hybriden Angriffe, die Sie erwähnt haben, dass die aufhören.
Ja, das wäre ein Abkommen wert mit
genau.
Russland. Meine, ja, das mit muss man diesem Russland von Putin, wir ja, hatten
Abkommen. Der hat sich noch nie an ein Abkommen gehalten. Das ist vollkommen unrealistisch.
Wir hatten zwei
Minsker Abkommen. Realismus.
Und das Resultat ist dieser Krieg.
Ja.
Ja?
Und die Ausdehnung des Krieges.
Jetzt machen wir das Gleiche wieder. Und zwar in einer Situation, wo die Amerikaner letztlich sagen, ihr seid alleine. Und NATO, haben wir denn noch eine NATO?
Also Herr Lau,
haben wir noch eine NATO? Das ist die Frage, die man sich hier stellt.
Ja, wir haben natürlich eine NATO, weil egal was Trump macht, es spricht dem amerikanischen Kerninteresse in Europa Einfluss zu behalten, auch über die NATO.
Das Ihr Wort in Gottes Ohr, aber
spielt,
das ist nicht Donald Trumps
damit,
Idee.
Wie Sie das selbst gesagt haben, er spielt damit. Im Prinzip möchte er doch die Europäer an seiner Seite halten und sie auch noch gegen China mit in Stellung bringen. Das wird nicht so heiß gegessen. Ja. Und wenn Sie sagen, der Putin hält sich sowieso an nichts, dann können wir überhaupt jedes Abkommen für eine Kriegsbeendigung oder auch nur eine Waffenpause vergessen.
Also aus der Schwäche heraus kann man kein Abkommen mit ihm machen. Das ist nur mein Punkt. Und wir sind in einer absoluten Schwächesituation. Donald Trump kann angeben, wie er will. Letztlich sind das alles Zugeständnisse an Putin. Das ist ein 10-0-Sieg. Kein Abkommen, das Frieden bringt.
Und das ist vor allem auch der Punkt, das zu erkennen. Heute ist wirklich ein Tag, wo wir uns dem stellen müssen, weil Sie sprechen von NATO. Herr Hexet hat heute klar gesagt, wenn ihr den Frieden in der Ukraine, also Frieden wie auch immer, sichern wollt, ihr sollt das sichern, die Europäische Union, das ist eure Geschichte. NATO ist da raus. Das ist sein Statement.
Ja, aber er hat auch gesagt, die NATO bleibt für die Amerikaner Existenz, auch die Verteidigungsgemeinschaft, aus der wollen sie nicht raus. Die ist für die USA nach wie vor wichtig, aber er hat natürlich in diesem Zusammenhang nicht über die Ukraine gesprochen.
Ja, das stimmt.
Welches Druckmittel hat denn Trump überhaupt gegenüber Putin? Also wenn es jetzt zu Verhandlungen kommt, wir hatten ja eigentlich, als wir heute Nachmittag in der Redaktion drüber gesprochen haben, gesagt, man müsste ja fragen, ist er überhaupt im Moment interessiert an Verhandlungen, der Herr Putin? Ja, jetzt ist er wahrscheinlich interessiert, weil ihm Trump weit entgegengekommen ist. Aber welches Druckmittel hat man ihm denn gegenüber oder kann er die Preise diktieren?
Gerüchteweise hieß es ja vor Monaten, es gäbe so eine Doppelstrategie von Trump. Er würde Putin sagen, wenn du nicht zum Tisch kommst, gebe ich den Ukrainern alles, was sie wollen. Und umgekehrt, Zelensky, wenn du nicht zum Tisch kommst zum Verhandeln, dann kriegst du nichts mehr. Und aus dieser Logik heraus würde man die zu den Verhandlungen kommen. Jetzt sind wir aber an einem völlig anderen Punkt, meiner Meinung nach. Es gibt nur Druck auf die Ukraine und keinen Druck auf Russland. Und wie man jetzt in den Verhandlungen den aufbauen will, um irgendetwas zu erreichen, weiß ich nicht. Aber natürlich hätte Trump endlos Druckmöglichkeiten. Er hat die größte Militärmacht der Welt. Er ist nicht bereit, die einzusetzen. Das ist einfach nicht etwas, wo er Amerikas Interessen existenziell berührt sieht. Das ist einfach nicht sein Thema. Er glaubt, dass sich diese Sache in der Ukraine irgendwie totläuft und dass Putin weiter nichts machen kann. Oder das ist sowieso nach seiner Amtszeit und damit ist für ihn das Thema abgeräumt.
Eine starke Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei war schon lange diese Meinung. Man nennt sie gerne Isolationisten, aber ich bleibe bei dem Punkt vorhin, dass Donald Trump unter diesen Doktrinen nicht zu begreifen ist. Der ist ein Unilateralist, das ist nicht Isolationismus. Ja. Und trotzdem kann er davon ausgehen, dass er innerhalb der USA eine Unterstützung hat, wenn er meint, wir geben dieses Geld für die Ukraine nicht mehr aus, sondern für euch, whatever that means, wissen wir noch nicht. Aber da gibt es schon eine starke Unterstützung, was die Meinungsumfragen betrifft. Es gibt da eine starke Ambivalenz in Wirklichkeit, weil die Amerikaner sehr wohl, wenn sie überhaupt etwas wissen über Außenpolitik, wissen, dass Prinzipien etwas zu bedeuten haben. Und wenn sie einfach so missachtet werden, wie Trump es tut, können sie sagen, okay, bedeutet uns nichts. Die meisten Amerikaner kümmern sich wirklich nicht um außenpolitische Fragen, okay. Ein wesentlicher Punkt, den wir noch nicht berührt haben, ist das arme Völkerrecht. Die Invasion der Ukraine ist ein eklatanter Völkerrechtsbruch. Und die Antwort darauf war vollkommen inadäquat. Das muss man leider festhalten. Das werde ich als Historiker auch wagen zu sagen. Auch Joe Biden hat gezögert, entsprechend der Stärke dieses Bruches zu handeln. Die Politik lief, das ist ein bisschen grob formuliert, darauf hin auf zwei Prinzipien. Let's you and him fight. Also die Ukrainer und die Russen schon kämpfen. Und die Ukraine darf mit einer Hand hinter dem Rücken gebunden kämpfen. Und das bleibt bis heute so in Wirklichkeit. Das war der Sinn Ihrer Bemerkung mit den Waffen. Europa hat da ihren Anteil an dieser völlig inadäquaten Politik. Ich meine inadäquat im Sinne der entsprechenden Antwort auf die Provokation, die da eigentlich vorgelegen hat.
Und was auch das bedeutet jetzt für die Zukunft. Also das ist genau die Frage. Wenn wir diesen extremen Völkerrechtsbruch haben, einen Krieg mit genozidalen Anzeichen, der jetzt in Kauf genommen wird durch den amerikanischen Präsidenten, was bedeutet für die globale demokratische Weltordnung? Ich glaube, das ist nicht untertrieben zu sagen, dass wir an dieser Diskussion wirklich jetzt stehen und dass es eine große Auswirkung auf all diese neue
Jeder holt sich jetzt, was er haben will, wenn er dazu entsprechend die Macht hat. Blicken wir nochmal auf Europa. Es gibt ja Europäer, die sagen, jetzt sind wir ja dann auch gezwungen, unsere eigene militärische, strategische Identität aufzubauen. Und zu sagen, damit können wir uns von den USA ja auch ein Stück weit unabhängig machen, was ja unter aktuellen Gesichtspunkten nicht das Schlechteste ist. Aber die Europäer sind in vielen Fragen tief zerstritten. Sie ziehen eben nicht an einem Strang. Sie waren geostrategisch jahrzehntelang im Tiefschlaf, haben nichts getan für die eigene militärische Unabhängigkeit von den USA. Einige Armeen, zum Beispiel die Bundeswehr, in einem eher desolaten Zustand. Selbst wenn man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, wenn man die Rüstungskooperation Europa vorantreibt, wenn man eine Rüstungsplanung macht, die diesen Namen verdient, die militärischen Strukturen der europäischen Armeen so ausstattet, dass sie abschreckend wirkt auf Russland und gleichzeitig auch noch die Ukraine mit Waffen versorgt. Das ist ein enorm immenser Aufwand, der auch Zeit braucht. Haben wir diese Zeit überhaupt?
Nein, wir haben die Zeit nicht. Es ist aber so, Professor Esch hat darauf hingewiesen, die Warnungen sind schon lange gekommen. Auch Obama hat schon gesagt, diese Trittbrettfahrerei geht so nicht weiter.
Angela Merkel 2017 in der Bierzeltrede. Genau, wir müssen unser Schicksal in die eigene Hände nehmen.
Genau, das ist jetzt 8 Jahre her.
Sie hat nichts gemacht.
Und ohne diesen Krieg Putins wäre, glaube ich, nichts passiert. Dann hätte man sich weiter durchgemogelt. Trump I, als er schon mal Präsident war, kam ja auch zum NATO-Treffen und hat allen rund um den Tisch gesagt, 1,2%, 1,3%, 1,4%, das geht so nicht weiter. Und dann hat man plötzlich ein paar Milliarden gefunden, die man dann doch ausgeben wollte. Und Mark Rutte war damals, der heutige NATO-Generalsekretär, war damals derjenige, der zu Trump gegangen ist und gesagt hat, oh, du hast recht und wir machen jetzt was. Ja, aber es ist natürlich nicht genug gewesen. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt mit Ansage. Also nichts daran ist überraschend, ehrlich gesagt. Ich bin null überrascht über diese Entwicklung. Das ist alles. Trump hat im Wahlkampf getourt mit dem Spruch, Putin soll mit den Europäern machen, was er will. Das war öffentlich. So, jetzt sind wir an diesem Punkt und ich bin sehr gespannt darauf, was das in unserem Wahlkampf vielleicht mal auslöst, was das nach dem Wahlkampf bei den Parteien, die da eine Regierung bilden müssen, auslöst. Es ist eine wirklich sehr, sehr ernste Lage und vielleicht hilft uns Herr Trump mit diesem.
Ja, gut, aber selbst 3, 4 oder 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung zu stecken, also sehr viel mehr dafür zu tun, wird trotzdem sehr lange dauern.
Das dauert fünf bis zehn Jahre. Und außerdem, wenn wir das jetzt sofort machen würden, könnte die Bundeswehr das gar nicht ausgeben, weil die Strukturen gar nicht da sind. Also da muss man auf 5 oder 10 Jahre gucken. Und bis dahin müssen die Amerikaner auch weiter hier unterstützen. Das werden sie wahrscheinlich auch tun. Sie werden vielleicht weniger machen. Aber ich stimme Ihnen zu, vielleicht ist das Positive an Trump jetzt, dass wir jetzt endlich aufwachen müssen und mehr tun müssen, selbst mehr tun müssen und dabei auch eigenständiger werden. Theoretisch ist das ja schon lange versucht worden. Aber die Amerikaner wollten die europäische Eigenständigkeit ja nie wirklich. Ja.
Ich glaube, das geht auch nicht unbedingt darum, ob das jetzt 3,5 oder 5% sind. Es geht darum, dass die Länder verteidigungsfähig sind und wie Herr Pistorius das gesagt hat, kriegstüchtig. Ob uns das gefällt, das Wort oder nicht, oder dieser Gedankengang, man muss diese ehrliche Debatte führen, das ist Punkt 1. Und um auch zu schauen, okay, wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Was kann man aber tun? Und ich denke, was man wirklich tun kann und muss, auf die Partnerinnen in der EU hören, Frau Kallas, Herr Kubilius, die Initiativen aufgreifen und nochmal vertiefen, nochmal die Länder mit einbeziehen, die sehr konkrete Vorschläge haben. Und es wird letztlich auch um die bilateralen Verträge gehen, sehr wahrscheinlich. Zwischen der Europäischen Union oder zwischen den einzelnen Ländern und den USA, um die notwendige Rüstung auch zu beschaffen. Weil, wie Sie sagen, es ist nicht genug Zeit. Es ist, die Ukraine erkämpft der Europäischen Union und Gesamteuropa Zeit, um sich verteidigen zu können. Aber die Zeit rennt uns weg. Und die Ukraine ohne weiteren Hilfen, das ist auch eine klare Rechnung, werden die Hilfen nicht kommen. Also wird das Gerät nicht kommen. Es gibt Menschen, die bereit sind, das Land zu verteidigen, aber es mangelt an Waffen. Es mangelt an dem, womit verteidigt werden kann. Und das ist Fakt. Wenn es daran scheitert, muss man auch ehrlich gestehen, dass wir auch in der Verantwortung dafür sind, dass die Ukraine nicht ausreichend, nicht rechtzeitig unterstützt wurde.
Aber Sie wissen doch, dass die Ukraine ein Personalproblem hat. Warum wollen Sie das nicht zugeben?
Ich verneine das auch gar nicht, dass es in der Ukraine Schwierigkeiten gibt, auch Menschen für die Armee anzuwerben. Aber weil für mich klingt das, also entweder fehlen die Waffen oder es fehlen die Menschen, die damit kämpfen können. Es gibt an der Front genug Menschen, die kämpfen können, wenn die hätten womit. Es ist verrückt, aber in der Ukraine ist die FWP-Drohnen sind die Waffen, die auch von den Menschen gebaut werden, von ganz normalen Menschen. Das sind Drohnen, die dann zu solchen kleinen Kampfdrohnen umgebaut werden. Und das ist gerade auch eine Innovation, was von der Bevölkerung der Armee geschickt wird, auch wo von der Bevölkerung Spenden gesammelt werden, um diese ganzen Drohnen an die Front zu beschaffen. Das ist doch, also wenn man sich darüber wirklich im Klaren wird, was die Verhältnisse sind dann, und was möglich wäre, dann ist es wirklich sehr traurig, dass der Ukraine nicht ausreichend geholfen wird für sich, also für Deutschland, für die EU, für einzelne Länder in der EU. Wir unterstützen die Ukraine für uns. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit.
Die Frage ist ja, schon Henry Kissinger hat ja, glaube ich, gesagt, Sie haben ihn vorhin ja schon mal erwähnt, welche Telefonnummer hat eigentlich Europa? Die Europäer treten da nicht gemeinsam auf. Im Weißen Haus kommt entweder niemand, der ein Mandat hat, oder 20 verschiedene Leute mit 20 verschiedenen Meinungen. Guten Draht hat Trump ja eigentlich nur zu Viktor Orban und zu Giorgia Meloni. Ob das hilft?
Das hilft natürlich nicht.
Und zur AfD?
Hier wird wieder Theater gespielt. Das hilft konkret nicht wirklich, aber es ist natürlich sehr interessant für die Medien, wenn wieder mal Herr Orban ins Spiel kommen darf. Der Mann ist ein Leichtgewicht, auch innerhalb der EU in Wirklichkeit. Und es wäre nett, wenn man ihn wirklich dementsprechend behandeln würde. Aber das ist offenbar nicht möglich, aus Gründen, die wir können gut und gerne diskutieren.
Bei Herrn Orban stimme ich Ihnen zu, aber Meloni ist ein bisschen anderer Fall. Das ist ja interessant, weil sie ist natürlich auch eine Rechtspopulistin. Aber sie hat bei der Ukraine eine ganz klare Position. Und die ist konträr zu dem, was Trump jetzt macht. Also sie könnte mit ihrem Draht zu Trump durchaus eine in diesem Fall Ukraine eine europäische Position eben nahe bringen.
Witzig. Glauben Sie, dass der EU die Ratsmitglieder sie nach Washington schicken werden?
Die werden, glaube ich, froh über jeden sein, der irgendwie Kontakte hat. Und da ist Frau Meloni bei allen anderen Dingen, die man vielleicht mit ihr da, wo man schrittig mit ihr ist, ist sie eine Möglichkeit. Also das ist ja wirklich das Problem. Es gibt ganz wenig Kontakte. Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, fährt nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz. Das findet er nicht nötig. Das wäre eigentlich für jeden neuen amerikanischen Verteidigungsminister eine super Gelegenheit, um die Kollegen kennenzulernen. Das will er gar nicht.
Stattdessen war es der Vizepräsident, der bekanntermaßen ein Scharfmacher ist in diesen Angelegenheiten.
Also das heißt, man hat auch im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl bestand ja immer die Möglichkeit, dass Trump gewinnt. Hat man zwar angekündigt, wir müssen Kontakte auch ins Trump-Lager sicherheitshalber sozusagen prophylaktisch unterhalten oder aufbauen, hat aber nicht stattgefunden.
Das hat man schon versucht, aber das Interesse beim Trump-Lager ist gering und noch mehr an Brüssel. Also an einzelnen europäischen Nationen schon, aber nicht so sehr an Brüssel.
Aber umso wichtiger ist diese Debatte, also umso wichtiger ist heutiges unser Gespräch und umso wichtiger ist die politische, ehrliche politische Auseinandersetzung, auch im Wahlkampf, an die Bevölkerung, um diese Gefahren, denen wir jetzt stehen, ehrlich zu kommunizieren und auch gemeinsam darüber zu denken, wie Europa insgesamt geschützt werden kann.
Ich denke, es kommt jetzt in Europa vor allem auf die Großen an. Großbritannien, Deutschland, Frankreich und vor allem in der NATO.
Aber auch der baltischen Staaten sollte man zuhören.
Ich muss auf die Fortsetzung dieser Sendung hinweisen. Wir schaffen es jetzt nicht mehr, das alles noch zu besprechen. Ich bedanke mich bei Natalia Briotzka, bei Jörg Lau, bei Mitchell G. Ash und bei Helmut Ganser. Bleiben Sie bei uns.